Guten Morgen. Ich war so vielleicht 18 Jahre alt, war hier in der Schule noch in Überlingen am Technischen Gymnasium. Kann man auch noch Pfarrer werden, wenn man vorher am Technischen Gymnasium war. Und ein Schulfreund von mir, dessen Vater, der hatte ein öffentliches Amt inne und der hatte massive Probleme. Ich konnte es in der Zeitung lesen, dass ihr da richtig Stress habt. Und ich hatte das in der Zeitung gelesen und ging dann zu meinem Schulfreund hin und sagte, Mensch, ich habe das gelesen mit deinem Vater, dass es da so Probleme gibt, dass es so schwierig ist. Ja, das stimmt, hat er mir gesagt, und das ist wirklich eine ganz schwierige Situation. Dann sage ich zu ihm, du, ich werde für deinen Vater beten. Ich werde für deinen Vater beten. Nach anderthalb Wochen kam er dann wieder zu mir und sagt, du Daniel, ich muss dir was sagen. Ich habe das meinem Vater gesagt, dass du für ihn betest. Er hat sich so gefreut. Vielen Dank, dass du das machst. Und in dem Moment fällt mir ein, oh Mann. Ich habe nicht ein einziges Mal für diesen Mann gebetet. Ich habe es schlicht vergessen. Und dann ist ja so ein Moment, gell? Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich nichts dazu, und sagt, ja, ich mache das weiter. Dann fühlt er sich gut und ich fühle mich schlecht. Oder ich bin ehrlich und sage, es tut mir leid, ich habe es vergessen. Und damit mache ich, wie man es im Dialekt so schön sagt, mit dem Arsch alles kaputt, was ich mit den Händen aufgebaut habe. Lasse ich ihn jetzt in dem Glauben oder stehe ich zu meinem Versagen? Und ich habe mich dann entschieden und gesagt, nein, das kann ich jetzt nicht bringen. Ich muss dazu stehen, dass ich nicht für den Mann gebetet habe. Und gesagt, du, es tut mir leid, ich habe es total vergessen. Das Gesicht wurde immer länger. Und eigentlich war es gar keine schöne Erfahrung dann. Ich hätte gescheiter gar nichts gesagt. Es tut mir richtig leid, es tut mir jetzt noch leid. Und ich schäme mich auch jetzt noch dafür. Und ich hoffe, dass sowas nie wieder vorkommt. Wir alle wissen, es ist sehr viel leichter zu sagen, ich werde für dich beten, als es dann nachher auch zu tun. Worte machen, das ist einfach, das kann jeder. Aber dem dann auch noch Taten folgen zu lassen, das ist eine ganz andere Herausforderung. So als Pastor bin ich ja relativ hochzeitserfahren. Gell? Und natürlich bin ich ja sogar selber verheiratet. Ein Trauversprechen zu geben und zu sagen, ich werde dich lieben und achten und ehren und dir treu bleiben in guten wie in schlechten Tagen. Das ist schon echt eine große Sache. Aber dieses Trauversprechen nachher zu halten, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und wenn dann aus den schlechten Tagen schlechte Monate werden, oder womöglich schlechte Jahre, oder vielleicht sogar ein schlechtes Leben, dann ist es richtig hart. Richtig hart, dieses Bekenntnis nachher auch in Taten umzusetzen. Bei uns im Dorf hat eine Familie in Miete gewohnt und die konnten sich noch einer der letzten Bauplätze ergattern, die es gab im Dorf, um ein Haus zu bauen. Da hat er mir das erzählt, dass er jetzt da dieses Haus baut. Und ich sage, hey, das finde ich super, dass ihr ein Haus baut. Ich freue mich immer, wenn Familien ein Haus bekommen. Und er sagt, aber wenn was ist, und er hat mir gesagt, er hat nicht so viel Geld, er muss viel in Eigenleistung machen. Wenn was ist, sag mir Bescheid, ich helfe dir denn, gar kein Problem. Und als die Worte meine Lippen verlassen haben, habe ich gedacht, hoffentlich meldet er sich nie bei mir, weil das wird nicht so einfach. Ich habe doch da gar keine Zeit. Und Gott sei Dank, er hat sich nie gemeldet. Ich wurde nie geprüft in diesem Versprechen. Also sagen ist oft nicht gleich tun. Und das erleben wir viel zu oft, dass das, was Menschen sagen, nicht das ist, was sie tun. Das ist ja das, was man Politikern vorwirft. Manchen werfen das auch Handwerkern vor, aber nicht pauschal. Und das war die Kritik, die Jesus an seine frommen, bibelfesten, torafesten Pharisäer und schriftgelehrten Zeitgenossen hatte. Das hat Jesus wild gemacht, dass es da so eine große Diskrepanz gibt zwischen dem, was sie sagen und zwischen dem, was sie tun. Und damals war es üblich, dass man seine Frömmigkeit zur Schau gestellt hat. Das kann man in der Bergpredigt nachlesen, da sagt ja Jesus, wie wir nicht beten sollen. Und da sind manche dann an die belebten Straßenecken gestanden und haben gebetet, sodass es jeder sieht. Also es wäre jetzt vielleicht in Überlingen, wenn man da diese Bahnhofsbrücke nimmt, denke ich mal, das wäre der optimal strategisch beste Punkt, wenn man sich etwa irgendwie präsentieren wollte. Da kommt jeder vorbei. Und da haben die Menschen, haben sich da hingestellt, diese Pharisäer, diese Schriftgelehrten und gebetet. Und Jesus hat gestört, dass sie so öffentlich ihre Frömmigkeit zur Schau getragen haben, aber dann nicht das gelebt haben, was sie gesagt haben. Wer betet, wer fromm ist, der sollte auch entsprechend leben. Das war für Jesus ganz klar. Worte und Taten sind eins. Und warum? Weil es bei Gott genauso ist. Wenn Gott spricht, dann geschieht etwas. Bei Gott gibt es diesen Unterschied zwischen dem, was er sagt und was er tut. Den gibt es da gar nicht. Das fällt immer zusammen. Und bei uns, bei seinen Kindern, soll es genauso sein. Da soll es keine Diskrepanz geben zwischen dem, was wir tun und zwischen dem, was wir sagen. Und das muss ich mir vorwerfen lassen. Ich habe hier in dem ersten Beispiel, das ich erzählt habe, groß rumgehupt hier, einen auf fromm gemacht und habe es aber nicht umgesetzt. Hier findet übrigens auch das Thema Gottesdienst und Alltag seine Entsprechung. Manchmal haben ja unsere Lobpreiser so kryptische Formulierungen wie, der Lobpreis, der hört jetzt auf, aber der Gottesdienst geht denn noch weiter. Ja, was meinen die da damit? Die meinen da damit unter anderem, dass das, was wir bekannt haben im Gottesdienst, dass wir das auch nachher in unserem Alltag auch umsetzen. Also wenn ich hier bete, dein Wille geschehe und dein Reich komme und nachher gehe ich heim und sitze am Mittagstisch und sage, ich will jetzt einen Schnitzel, weil ich einen Schnitzel brauche und ich habe mir diese Schnitzel verdient, dann fällt genau das auseinander. Ich bete, dein Reich komme und es geht nicht um mich und dann gehe ich heim und dann geht es wieder nur um mich. Das passt nicht zusammen. Gottesdienst und Alltag findet in dem, was wir sagen und bekennen hier im Gottesdienst und nachher in unseren Taten seine Entsprechung. Eugene Peterson, auch ein frommer Mann und geistlicher Autor, mit dem die ETG Rühmlang schon konfrontiert wurde in diesem Wochenende, ich lege jetzt noch eins drauf, der schreibt, in die richtige Kirche zu gehen und die richtigen Worte zu sagen, ist sehr viel leichter, als ein Leben in Gerechtigkeit und Liebe inmitten der Menschen zu leben, mit denen man arbeitet und lebt. Einmal pro Woche in der Kirche zu erscheinen und ein lautes Amen zu sagen, ist sehr viel einfacher, als sich auf ein Leben im täglichen Gebet und täglicher Bibelmeditation einzulassen. Aus dem heraus sich Betroffenheit für Armut, Ungerechtigkeit, Hunger und Krieg entwickelt. Und dazu kann ich nur ganz laut Amen sagen. Also, das ist ein großer Punkt. Jesus war allergisch, wenn Worte und Taten nicht zusammenfallen. Für ihn war klar, sagen muss gleich tun sein. Gottesdienst, Bekenntnisse, Glaubensbekenntnisse, Frömmigkeit und Leben und Alltag, das darf man nicht auseinanderreißen. Und es ist ja auch klar, wir Christen verlieren sehr, sehr, sehr viel Glaubwürdigkeit, wenn das, was wir sagen, nicht das ist, was wir auch tun. Wenn das, was wir bekennen, nicht das ist, was wir nachher auch in unserem Alltag, in unserem Leben, in unseren Familien oder in unseren Dörfern, Städten, an unseren Arbeitsplätzen umsetzen. Und jetzt hatte Jesus ja die schöne Fähigkeit, Geschichten zu erzählen. Kleine Geschichten, die mehr Kraft haben, mehr Dynamik in sich als eine große Bombe oder Geschichten wie Kanonenschläge, kann man sagen, die über die Jahrhunderte in unserer Kultur gewirkt haben. Unglaublich, Geschichten voller Kraft. Und eine dieser Geschichten, die in dieses Thema hineinfällt, die schauen wir uns heute an. Die Geschichte hat, wie Martina schon angekündigt hat, der Evangelist Matthäus aufgeschrieben. Matthäus hat einen Lebensbericht über Jesus verfasst und da hat er diese Geschichte aufgeschrieben. Matthäus selber war vom Beruf ursprünglich ein Zöllner. Jetzt Zöllner, das kennen wir, das sind Leute, die Grenze bewachen oder bewachen sollen. Damals war das was anderes. Zöllner waren damals Leute, die Gebühren eingetrieben haben und die haben freiberuflich gearbeitet. Die haben sich quasi vom Staat das Recht gekauft, Gebühren einzutreiben und hatten mit diesem Recht auch das Privileg, die Gebühren in ihrer beliebigen Höhe dann auch festzulegen, sodass sie selber sich da noch einen Gewinn abschöpfen konnten. Die mussten halt das, was sie mit dem Staat vereinbart hatten, das mussten sie abtreten, aber alles, was sie dann darüber hinaus verlangt haben und eingetrieben haben, durften sie für sich behalten. Und da gab es kein Limit nach oben. Die mussten nur gucken, dass es halt irgendwie reinkam. So, und das waren natürlich Leute, die haben dieses Privileg, das sie da hatten, dieses Monopol für sich genutzt. Und die haben die Leute abgezockt. Man kann es nicht anders sagen. An jeder Brücke saß so ein Zöllner, hat da diese Brückengebühr verlangt. Der Staat hat 3 Euro bekommen oder 3 Franken und der Zöllner hat sich nochmal 17 selber für sich genommen. Die Leute waren verhasst. Die hat man nicht geliebt. So einer war dieser Matthäus, der dann aber eine Begegnung mit Jesus hatte, einen Teil von seinem Geld verschenkt hat und ein neues Leben begonnen hat. Und Teil von diesem neuen Leben war dann genau das, dass er diesen Lebensbericht, diese Geschichte von Jesus aufgeschrieben hat. Wir sind in diesem Matthäusevangelium, Kapitel 21, so, man könnte sagen, das ist schon das Endspiel bei Jesus. Jesus ist im Tempel, schmeißt da alles um, rastet da völlig aus, weil da gehandelt wird, und dann beginnt er im Tempel zu lehren. Und er legt sich mit diesen religiösen Führern, diesen Schriftgelehrten, mit diesen frommen Menschen seiner Zeit an. Da herrscht so eine aggressive Grundstimmung, so wie wir sie vielleicht bei uns auch manchmal spüren. Ganz latent aggressiv gegen Jesus. Und dann geht Jesus her und erzählt eine Geschichte. Und es geht so los. Er sagt, was sagt ihr zu folgender Geschichte? Was sagt ihr? Er lädt seine Zuhörer ein, mitzudenken. Macht euch selber Gedanken. Macht euch selber ein Bild. So, und das wäre übrigens auch die Einladung an diese Predigt. Selber ein Bild, sich ein Bild zu machen. Sagen, ja, was sage ich jetzt zu der Predigt? Man muss nicht alles toll finden. Aber selber mitdenken. Was halte ich da davon? Was sagt ihr zu folgender Geschichte? Und dann geht's weiter. Ein Mann hatte zwei Söhne. Ah, denke ich, ich habe auch zwei. Luis und Vincent heißen die. Hat vielleicht was mit mir zu tun. Nein, nicht in der Form, dass es jetzt um mich als Vater geht. Andere sagen, ah, kenne ich das Gleichnis. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn oder das Gleichnis von der mageren Ziege, wie wir es hier gepredigt bekommen haben vor ein paar Wochen. Nein, das ist auch nicht. Das steht im Lukas-Evangelium. Ein anderes Gleichnis. Aber das Motiv ist dasselbe. Ein Mann hat zwei Söhne. Zwei Söhne. Jetzt, wenn da zwei Söhne steht, dann bedeutet es, hier geht es um eine Entscheidung. Wir werden das nachher noch merken. Zwei Söhne stehen für zwei Optionen, für zwei Möglichkeiten, für zwei Wege, hü oder hot, rum oder num, links oder rechts. Also es geht um eine Entscheidung. Der Bibeltext verlangt von uns heute eine Entscheidung. Man muss nicht jedes Mal über eine Entscheidung predigen. Wenn der Bibeltext, wenn es um Trost geht im Bibeltext, dann ist es die Aufgabe des Predigers zu trösten. Und wenn es um Lehre geht, zu lehren. Aber wenn es um Entscheidung geht, dann ist es die Aufgabe, eine Entscheidung herauszufordern, eine Entscheidung zu provozieren. Und das werde ich im Sinne von Jesus natürlich auch versuchen. Es geht um eine Entscheidung. So, und jetzt gehen wir mal in die Geschichte rein. Ich lese die in der Gänze vor, die ist ja gar nicht so lang. Jetzt haben wir die Geschichten von Jesus so an sich und dann schauen wir uns die einzelnen Details an. Hier seht ihr einen Weinberg übrigens und hier auch. Ich habe mir von unserem Deko-Team einen Weinberg gewünscht. Am Samstag. Oh nein! Ah, nein, ich habe den Weinberg zerstört. Entschuldigung, Sonja. Aber da ist ja noch was. Das schlage ich jetzt aber nicht mehr an. Also, es ist ja auch schon abgeerntet alles. Laub ist ja schon runtergefallen, da ist, macht ja nichts. Früher hat man übrigens ja die Weinreben auch rausgezogen, auf die Erde gelegt im Winter. Das passt schon. Vielen Dank für den Weinberg, gell? Also, jetzt. Das ist hier ein Weinberg, hier haben wir auch einen Weinberg. Jetzt nochmal zum Vater mit den zwei Söhnen. Der Vater. Er ging zu dem einen und sagte, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte dieser. Später bereute er seine Antwort und ging doch. Der Vater wandte sich mit derselben Bitte an den anderen Sohn. Selbstverständlich, Vater, erwiderte dieser, aber dann ging er doch nicht. Ja, 2000 Jahre ist die Geschichte alt und man fragt sich, woher wusste Jesus, wie es in meiner Familie zugeht. Gell? Nein, Papa, will ich nicht, machen wir es doch. Klar, Papa, mache ich, ist doch kein Problem, wird es nicht erledigt. Kommt mir so bekannt vor. Gell? Aber es geht hier nicht um Erziehung in der deutschen Kleinfamilie, es geht hier, wenn man so will, mehr um die himmlische Großfamilie. Und wenn Jesus eine Geschichte erzählt, dann will er einen Sachverhalt verdeutlichen. Ein Mann hatte zwei Söhne, dieser Mann ist ein Vater. Das müssen wir uns kurz anschauen. Vater und Söhne. Jetzt, wer ist der Vater in diesem Gleichnis? Das ist ja eine Bildrede, das ist ja keine Geschichte, die sich so ereignet hat. Wer ist der Vater in diesem Gleichnis? Nun, wenn Jesus vom Vater redet, dann meint er damit Gott. Wir kennen das bei Lukas 15, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jesus lehrt uns zu beten. Wie soll man Gott ansprechen? Unser Vater im Himmel, genau, himmlischer Vater, Vater. Also wenn Jesus vom Vater redet, dann meint er Gott. Der Vater steht für Gott und die zwei Söhne stehen, und das hat, glaube ich, zwei Ebenen. Auf der einen Ebene stehen diese zwei Söhne für alle Menschen, für alle Menschen, die Gott geschaffen hat. Aber im Speziellen und auch im Zusammenhang mit diesem ganzen Gleichnis wird es eigentlich deutlich, und mit dieser Auseinandersetzung mit diesen Juden zu der Zeit wird es deutlich, dass hier im Speziellen die Kinder Gottes gemeint sind. Die zwei Söhne sind die Kinder Gottes. Und wir Christen sind diese Kinder Gottes. Wenn wir umkehren, wenn wir ein neues Leben mit Gott beginnen, wenn wir uns taufen lassen, da passiert nichts anderes als eine himmlische Adoption. Als Jesus sich taufen lässt, da öffnet sich der Himmel und Gott spricht: Dies ist mein geliebter Sohn. Und als ich mich habe taufen lassen, als wer sich immer von euch hat auch taufen lassen, ist genau dasselbe passiert. Das haben nicht alle mitbekommen. Aber im Grunde ist genau das passiert, dass Gott sagt, dies, der Matthias, ist mein geliebter Sohn. Oder die Martina ist meine geliebte Tochter. Eine himmlische Adoption findet statt, wenn wir uns auf den Weg mit Gott machen. Es ist wunderbar. Es ist so ein großes Geschenk. Und jetzt haben wir hier diese zwei Söhne. Und die stehen auf der einen Seite für alle Menschen, aber auf der anderen Seite für die Kinder Gottes, die er adoptiert hat, Söhne und Töchter Gottes. Jetzt haben wir da zwei Söhne. Der eine, das ist ja ein Neinsager und ein Ja-Tuer. Und der andere ist ein Ja-Sager und ein Nein-Tuer. Ich finde eigentlich so rein mathematisch betrachtet, fehlen da noch zwei Söhne. Es gäbe ja auch nur die Möglichkeit, Ja-Sager und Ja-Tuer zu sein und Neinsager und Nein-Tuer. Das ist alles hier ein bisschen so Laodicea, gell? So lau irgendwie so dazwischen. Warum gibt es nur zwei Söhne und nicht vier? Eigentlich bräuchte es doch vier. Ihr wartet auf die Antwort, ihr kriegt keine, ich weiß es auch nicht. Tut mir leid. Ich denke, vielleicht ist es so, dass Jesus sagt, wir sind hier jenseits vom Ideal. Wir sind hier jenseits von dem Idealbild Ja-Sager und Ja-Tuer und das, so diese Vollendeten, die gibt es sowieso nicht. Die gibt es sowieso nicht. Die finden wir nicht auf dieser Welt. Es ist immer irgendwo ein bisschen dazwischen. Vielleicht ist es so, jenseits vom Ideal. Und jetzt sagt der Vater, mein Sohn, also er geht, übrigens noch was kurz, der Vater geht zu dem einen hin. Der Vater geht zum Sohn. Gell, wo gibt es denn sowas? Jetzt sind wir hier, das ist ja aufgeschrieben worden vor 2000 Jahren. Das waren Patriarchen, die Männer damals, griechisch Oikodespotes, also die Hausdespoten, wenn man das wörtlich übersetzt. Das waren die Chefs, die Herren über Leben und Tod in der Familie und alle, die da in ihrem Haus waren, da waren die Männer die Chefs, und zwar richtig die Chefs. Das war also, da ist doch keiner zu seinem Sohn hingegangen. Wenn man was will vom Sohn, dann macht man so. Und der Sohn, der kommt sofort her. Und dann informiert man ihn über seine Aufgabe. Und dann muss er die erledigen, da wird gar nicht drüber diskutiert. Und jetzt sagt Jesus, der Vater geht zum Sohn. Was ist denn das für ein Vater? Das ist total anders wie das, was man kennt. Manche sind vielleicht sogar auch noch so aufgewachsen, dass die Väter so gemacht haben. Ich nicht, Gott sei Dank. Da ist der Vater auch schon mal hergekommen. Gab es schon auch. Aber jetzt wird er noch dreister, jetzt sagt er, ich will aber nicht, ich will aber nicht. Und da merke ich, da komme ich schon an meine Grenzen bei unseren Kindern, wenn die zu mir so ehrlich sind und sagen, ich will das gar nicht, was du von mir willst. Wenn ich sage, räum bitte das Zimmer auf oder räum bitte die Spülmaschine aus und die sagen, ich will aber nicht, finde ich, diese Antwort ist nicht zulässig in unserem Haushalt. Geht nicht. Gell? Aber dieser Vater hier, der ist ganz anders wie das, was wir so kennen. Das ist total weit, wenn man so will. Der ist ja total... Ja, der demütigt sich ja schon fast. Zum einen, dass er hingeht, und natürlich ist es hier ein Bild ja für Gott selber, der hingeht, der Mensch wird, der zu uns kommt, was sich nachher im Kreuz dann manifestiert, aber der auch die Freiheit hat, dieses Nein auszuhalten. Sich nicht zu schade zu kommen und nicht zu schade auch diesen Widerspruch zu ertragen. Und dann kommt die Aufforderung, mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg, mein Sohn. Wer immer sich jetzt sagt, ich bin ein Kind Gottes, ich bin das auch. Wer immer das von euch sagt, an den geht auch diese Aufforderung heute Morgen. Mein Sohn, meine Tochter Martina, geh und arbeite heute im Weinberg. Meine Tochter Doris, geh und arbeite heute im Weinberg. Mein Sohn Jürgen, geh und arbeite heute im Weinberg. Und ganz hinten, da steht der Thorsten Seile, der bildet den Abschluss hier. Mein Sohn, Thorsten, geh und arbeite heute im Weinberg. Diese Aufforderung geht an jeden von uns. Gott fordert uns auf, zu handeln, ja, zu arbeiten. Jetzt könnte man sich das natürlich mit dem Weinberg, die Martina wohnt in Meersburg, die könnte es ja sehr wörtlich verstehen, dass sie da nachher heimfahrt und sich im Weingut meldet bei Markgraf und sagt, ich bin soweit. Ich glaube, darum geht es nicht, dass man jetzt ganz praktisch im Weinberg arbeitet. Könnte sein, aber ich glaube, das ist bildlich gemeint. Und wenn Jesus vom Weinberg spricht, dann meint er was ganz Bestimmtes. Interessanterweise gibt es ja noch zwei weitere Weinberggleichnisse von Jesus. Eins folgt direkt danach. Wisst ihr welches? Wie das heißt? Wie heißt denn das mit den Pächtern da? Heißt die und die gemeinen Pächter irgendwie so, gell? Und dann gibt es das andere noch mit dem Lohn im Weinberg. Was meint Jesus, wenn er vom Weinberg spricht? Was bedeutet der Weinberg? Nun, der Weinberg bei Jesus bedeutet der Ort, wo der Wille Gottes auf der Erde umgesetzt wird. Und das ist ein konkreter Ort. Wir bezeichnen das, und Jesus selber bezeichnet es in seiner Predigt, als Reich Gottes oder Reich der Himmel. Da, wo Himmel und Erde zusammenfällt. Da, wo Gottes Wille geschieht. Das ist der Weinberg Gottes. Und zum Glück ist es ein Weinberg, gell? Und kein Steinbruch oder keine Bleimine oder so irgendwas. Der Herr lädt uns ein, im Weinberg zu arbeiten und nicht im Steinbruch, nicht in der Bleimine. Im Weinberg, was kommt denn beim Weinberg am Ende dabei raus? Wein, was für ein überflüssiges Produkt, das brauchen wir ja gar nicht. Wein steht für Freude, Wein steht für Glück, für Fest, für das, was uns einmal am Ende erwartet. Man könnte sagen, wenn Jesus wiederkommt, beginnt das große Weinfest des Herrn. Jetzt arbeiten wir und dann kommt das große Weinfest. Weinberg, also der Ort, wo der Wille Gottes getan wird. Ich denke, man kann sagen, die Kirche Lindenwiese ist auch so ein Weinberg des Herrn. Sogar mit Südhang, mit Ausrichtung nach Süden. Ethige Rümlang, direkt am Flughafen Kloten, ist auch so ein Weinberg des Herrn, oder Kevin? Ja, denkst mal drüber nach. Ja? Es gibt ja sogar eine ganze Gemeindebewegung, die sich nach Weinberg nennt, diese Vineyard-Bewegung. Die nennen sich Weinberg, genau deshalb. Aber im Kern, es wäre jetzt etwas verkürzt zu sagen, ja, Gemeinde ist Weinberg des Herrn. Und jeder, der in der Gemeinde mitarbeitet, arbeitet automatisch im Weinberg des Herrn mit. Und wer nicht in der Gemeinde mitarbeitet, arbeitet automatisch nicht im Weinberg des Herrn mit. Das wäre ein bisschen eine verkürzte Darstellung oder nur die halbe Wahrheit. Man kann auch im Weinberg des Herrn arbeiten, wenn man bei ZF arbeitet oder beim Airport oder bei Georg Fischer oder bei Maggi oder sonst irgendwas. Oder wenn man Landwirt ist, auch dort kann man im Weinberg des Herrn arbeiten. Die entscheidende Frage ist nicht nur, wo ich arbeite, sondern vor allem, für wen arbeite ich. Und ich habe versucht, es mal auf den kürzesten Nenner zu bringen, was es heißt, für den Herrn zu arbeiten. Arbeit im Weinberg des Herrn ist alles, was Gott und meinen Mitmenschen dient. Und Arbeit im Weinberg des Herrn Blessing in meinem Fall ist alles, was mir dient. Vielleicht regt sich jetzt ein bisschen Widerstand. Kann das so sein? Ist das nicht ein bisschen groß? Aber es ist ein fundamentaler Unterschied, ob ich für mich arbeite, in meinem Weinberg, auf eigene Rechnung arbeite oder ob ich im Weinberg des Herrn arbeite, für meinen Herrn arbeite, nicht auf eigene Rechnung. Und natürlich kann sich das dann auch wieder in einer Gemeinde vermischen. Man kann in einer Gemeinde mitarbeiten, aber komplett auf eigene Rechnung arbeiten. Also wenn ich sage, ich mache diese Predigt hier mit dem Ziel, dass alle mich toll finden und loben, dann arbeite ich nicht im Weinberg des Herrn, ich arbeite auf eigene Rechnung. Das schwingt natürlich immer mit, da muss man ehrlich bleiben, das wäre gelogen zu sagen, ich will hier nicht gelobt werden. Gell? Nicht, dass er denkt, ihr tut mir einen Gefallen, wenn er mich nicht lobt, das ist ja wohl klar. Aber das Ziel kann es niemals sein. Ich arbeite im Weinberg des Herrn und das bedeutet, das Ziel wäre, das, was Jesus uns gesagt hat, dass wir in diesem, was Jesus uns gelehrt hat, Gott begegnen. Das ist das Ziel dieser Predigt und eine entsprechende Entscheidung treffen. Und das ist ein fundamentaler Unterschied. Und ich glaube, viele Probleme und Konflikte, die wir in der Gemeinde haben oder in der Gemeindearbeit haben, entstehen deshalb, weil Menschen in der Gemeinde, im Weinberg des Herrn, auf eigene Rechnung arbeiten. Weil es am Ende doch um mich geht, dass es mir gefällt, dass ich mich wohlfühle. Und weil es nicht darum geht, Gott zu dienen und meinen Mitmenschen zu dienen. Jesus sagt, das wichtigste Gebot heißt Gott lieben. Gott lieben, wir sollen Gott lieben, das ist das Wichtigste. Und genauso wichtig, dass wir unsere Mitmenschen lieben. Und genau das findet man hier. Die Umsetzung dieser Liebe, die Arbeit im Weinberg des Herrn ist, alles zu tun, was Gott dient und was meinen Mitmenschen dient. Und das ist die Aufforderung, die hier in diesem Gleichnis ist, die Aufforderung umzukehren oder sich zu bekehren. Umkehr und Bekehrung ist nichts anderes, als eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ab jetzt, ab heute arbeite ich nicht länger im eigenen Weinberg. Ab jetzt arbeite ich nicht länger auf eigene Rechnung, sondern Ich gehe in den Weinberg des Herrn. Ich arbeite für Gott und für meine Mitmenschen. Im Zentrum meiner Bemühungen steht nicht länger ich, sondern Gott und mein Mitmensch. Und Christsein, gell, und Nachfolge von Jesus Christus, so nennen wir das, Nachfolge, ist nicht mehr und nicht weniger als ein Leben, das ganz auf Gott und zugleich, Jesus sagt, es ist genauso wichtig, auf den Mitmenschen ausgerichtet ist. Gell, das ist echt groß. Ich habe diesen Bibeltext, ich habe den dann immer so dabei als Zettel in der Tasche, dass ich es immer wieder lesen kann, in meinem Alltag. Und letzten Samstag hatte ich frei. Oh, war das schön. Endlich mal ein ganzer freier Samstag. Und dachte, oh, endlich mal frei, kann ich ein bisschen machen, was ich will. Waren natürlich alle daheim, 5 Kinder, meine Frau, und jeder wollte was von mir und das noch und das noch. Und ich habe gedacht, lasst mich alle in Ruhe, ich will doch auch mal für mich. Und dann fiel mir diese Geschichte ein. Um was geht's? Um wen geht's? Arbeite ich im Weinberg des Herrn oder arbeite ich auf eigene Rechnung? Und dachte ich, boah, das ist ja wirklich krass. Das ist ja wirklich krass, was ich da predige. Das ist richtig groß. Da gibt's gar keine Light-Version. Da wäre mir doch irgendwie so ein Zwischending viel lieber. Aber als Christ, als Nachfolger von Jesus, stehen nicht länger meine Bedürfnisse, meine Wünsche und meine Sehnsüchte im Zentrum meines Lebens, sondern Gott selber und meine Mitmenschen. Natürlich habe ich immer noch Bedürfnisse und Wünsche und Sehnsüchte. Und es geht nicht darum, die irgendwie wegzudrücken und zu tun, als wäre ich den Mensch, der keine Wünsche, Bedürfnisse und Nöte mehr hätte. Um das geht's nicht. Aber der Punkt ist folgender. Ich kümmere mich nicht mehr selber darum, dass meine Bedürfnisse und meine Wünsche gestillt werden, sondern ich erwarte von Gott, dass er mir alles gibt, was ich brauche. Ich gebe mich in seinen Dienst und sage, ich arbeite nicht mehr länger auf eigene Rechnung. Ich arbeite für dich und für meine Mitmenschen. Und ich vertraue darauf, dass du mir alles gibst, alles, was ich brauche. Und das ist der Unterschied. Das normale Lebensmodell, und so kommt ja jeder Mensch und jedes Kind auf die Welt, ist, ich schaue nach mir, ich kümmere mich um mich, ich gucke, dass ich alles habe, was ich brauche. Zu dem, was Jesus uns einlädt, zu dieser Umkehr, zur Nachfolge bedeutet, ich lasse alles los. Kümmere mich um Gott und seine Anliegen und um meine Mitmenschen und vertraue darauf, dass er mir alles gibt, was ich brauche. Und das ist richtig, richtig, richtig groß und radikal. Und davon gibt es auch keine Light-Version, gell? Da gibt es irgendwie so kein Zwischending oder sagen wir mal so eine 3-Tage-Variante. Kann man ja, Südkorea kann man ja zum Beispiel nur am Freitag und am Samstag abonnieren. Da kostet es ein bisschen weniger und dann ist es ein bisschen schöner, weil hat man es auch nicht die ganze Zeit, die Zeitung. Das geht da nicht. Man kann das nicht nur für sonntags abonnieren, dieses Modell. Entweder ganz oder gar nicht, sagt Jesus. Das Geheimnis, da liegt natürlich ein Geheimnis drin. Und ich weiß nicht, ob man dieses Geheimnis theoretisch verstehen kann. Es ist ja immerhin ein Geheimnis. Ich glaube aber, man kann es erleben. Man kann es erfahren. Nämlich, dass wenn man sich darauf einlässt, und wenn man sein Leben und seine Taten und sein Herz auf Gott und die Mitmenschen ausrichtet, der Weinberg, dass man dann plötzlich beschenkt wird. Dass man dann plötzlich im Übermaß beschenkt wird. Und das, was man sich hier eigentlich selber nehmen wollte und unbedingt gemeint hat, haben zu müssen, dass man das auf einmal bekommt. Gratis, umsonst und im Überfluss. Gell? Jesus formuliert es folgendermaßen. Er sagt, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer da schafft, und damit er ein gutes Leben hat, damit er das Leben hat. Und Leben steht ja jetzt hier nicht nur fürs Leben nach dem Leben, sondern es steht ja fürs Gesamte. Wer das retten will, wer jetzt ein gutes Leben haben will und wer sich um sich kümmert, damit er ein gutes Leben hat, der wird es am Ende verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, und damit ist nicht nur gemeint, dass man für Jesus stirbt, sondern dass man jeden Tag für Jesus stirbt und sagt, okay, ich mache mich auf, ich gehe heute in deinen Weinberg, der wird es gewinnen. Der wird es gewinnen. Das ist total krass. Das ist total eine andere Denke. Der wird das Leben gewinnen, indem er es loslässt. Und ich bin mir sicher, jeder von euch hat das zumindest schon mal im Ansatz erlebt. Ich erlebe das, wenn ich kranke Menschen besuche oder trauernde Menschen. Wenn jemand gestorben ist. Ich sage euch, ich habe da keinen Bock drauf hinzugehen. Ich will das nicht. Ich will doch viel lieber schöne Sachen machen, ein Bier trinken gehen mit einem Freund in der Kneipe, ein Weizenbier von Meckart, das ist doch was, das will ich. Aber ich weiß genau, mein Herr fordert was anderes von mir. Und dann gehe ich dahin, sage, okay, Herr, für dich und um meines Mitmenschen willen, und plötzlich gehe ich heim und bin so unverschämt beschenkt. und denke, das ist jetzt nicht erlaubt, dass ich so glücklich bin. Das passt nicht. Das ist gemein fast. Das geht ja gar nicht, dass ich so beschenkt werde, indem ich mich selber herschenke. Und da spüre ich manchmal ein bisschen was von diesem Ding, von diesem Geheimnis. Im Gespräch anderen zuhören. So mein natürliches Bedürfnis wäre, ich erzähle immer, was mir auf dem Herzen ist. Ich muss immer von mir berichten, dass mir andere zuhören, dann geht es mir besser. Aber die Entscheidung zu treffen, okay, ich höre jetzt mal richtig zu und ich lasse mich jetzt mal auf den Mensch richtig ein. Mit wem habe ich es da zu tun? Was ist das für ein Mensch? Was bewegt den? Was beschäftigt den? Was geht in dem vor? Und dann höre ich zu und dann begegnet mir dieser Mensch und plötzlich bin ich selber so erfüllt und so glücklich von dieser Begegnung, obwohl ich keinen Murks gemacht habe und nichts gesagt habe. Bei diesen Dingen, da ahne ich manchmal etwas von diesem Wort, das Jesus uns hier mitgibt. Aber ich glaube auch, dass man das nicht theoretisch verstehen kann, sondern dass man es erfahren muss. Und je mehr man es erfährt, desto mehr will man es. Desto weniger will man noch auf dieser Seite stehen. So erlebe ich das. Hier liegt auch eine Riesenfreiheit übrigens drin. Die Freiheit vom eigenen Ego. Gell, wenn ich immer auf eigene Rechnung arbeite, dann geht es immer um mich. Da muss ich immer gucken, dass es mir gut geht. Es geht immer nur um mich. Ich bin wie? Eigentlich auch nicht mehr frei. Sondern mein Ego. Das, was hier steht, das steuert mich. Das übernimmt dann das Kommando. Es geht nur um mich. Und es ist sehr anstrengend, wenn es immer nur um mich geht. Wenn man immer nur nach sich schauen muss, das ist echt eine Belastung. Richtig anstrengend. Freiheit vom Ego findet hier statt, im Weinberg des Herrn. Da lasse ich das los und ich vertraue auf Gott, dass er mir alles gibt, was ich brauche. Mein Sohn, meine Tochter, geh und arbeite heute im Weinberg des Herrn. Und der Weinberg, den müssen wir nachher aufrichten. Das wäre eine ganz konkrete Arbeit, die man schon machen kann. Jetzt ist es vielleicht für manche ein bisschen, dass sie sagen, oh, Arbeit, hier geht es um Leistung, um Tun. Wir leben doch in einer Leistungsgesellschaft. Ich schaffe den ganzen Tag. Glaube, jetzt geht es hier schon wieder um Tun. Jetzt will dieser Gott auch noch, dass ich für ihn arbeite. Wie passt denn das zusammen? Muss ich jetzt auch noch für Gott arbeiten? Und dann geht es sogar so weit, dass es dann wie ein böses Missverständnis gibt, dass man sagt, ja, der Gott will, dass ich für ihn arbeite, damit er mich gut findet. Vielleicht haben manche das so erlebt daheim, dass sie immer dann gelobt werden, wenn sie was geschafft haben. Und wenn sie nichts geschafft haben, gab es nur Ärger und haben deshalb irgendwie verinnerlicht, nur wenn ich was schaffe, dann bin ich geliebt von Gott oder von meinem Vater, dann bin ich wertvoll. Hey, das wäre ein totales Missverständnis. Mein Sohn, meine Tochter, geh und arbeite heute im Weinberg. Gott fordert uns nicht auf, für ihn zu arbeiten, damit wir seine Kinder werden. Wir sind ja schon seine Kinder. Er geht explizit zu seinen Kindern und fordert sie auf zu arbeiten. Die, die schon Kinder sind, sollen arbeiten. Wir müssen uns da nichts verdienen. Unser Status ist davon nicht betroffen, ob wir arbeiten. Das ändert daran gar nichts, ob wir arbeiten oder nicht. Gott fordert uns auf, für ihn zu arbeiten, nicht damit wir seine Kinder werden, sondern weil wir seine Kinder sind. Weil wir seine Kinder sind und wie Jesus ja auch sagt, sowieso alles einmal erben werden. Ich bin ja auf dem Bauernhof aufgewachsen, wir waren drei Söhne und da habe ich das im Grunde erlebt. Also wir waren drei Söhne und es war schon recht früh klar, wer diesen Hof übernimmt. So wer da der talentierteste Landwirt denn ist. Und es hat sich herausgestellt, es war mir sogar bewusst, dass ich das nicht bin. Ich glaube nicht mal, dass es so ein ganz schlechter geworden wäre, aber naja, der Hof hätte vielleicht schon ein bisschen gelitten. Es war relativ früh klar, wer diesen Hof übernimmt. Und wo das klar war, war auch klar, wer da am meisten mitarbeiten darf auf diesem Hof. Versteht ihr? Der wird der Hoferbe. Entsprechend musste auch mehr mitarbeiten. Das haben meine Eltern erwartet, oder? Also okay, aber es ist mal ein gutes Beispiel, gell? Nehmen wir es jetzt einfach mal als Beispiel, als Illustration. Also mein Bruder hat mehr gearbeitet, nicht damit er den Hof bekommt, sondern weil er ihn bekommt. Weil er ihn bekommt, deshalb hat er mehr gearbeitet. Das wäre genau dieses Bild hier. Also es geht hier nicht darum, das wäre wirklich ein Missverständnis, gegen das würde ich mich entschieden wehren, dass wir als Christen jetzt hier unsere Zeit noch bis zum Himmel, bis zum Leben nach dem Leben absitzen, möglichst gemütlich, möglichst unbeschadet da nur irgendwie durchkommen, sondern Gott ruft uns heute in seinen Weinberg. Und warum? Weil die Welt in einem katastrophalen Zustand ist. Und da sind wir uns, glaube ich, einig. Und weil es Arbeiter braucht, weil es Menschen braucht, die nicht nur bei sich sind, sondern die bei Gott sind und bei ihren Mitmenschen gibt. Und bei ihren Mitmenschen. Diese Menschen brauchst du und die brauchst mehr, mehr, mehr als dringend. Und vielleicht sogar mehr denn je. Und deshalb fordert uns Gott auf, loszulassen, unser Zeug loszulassen und sich ganz in seinen Dienst zu stellen. Jetzt schon. Damit jetzt schon der Himmel auf der Erde beginnt. Vielleicht sagst du, ja, hört sich gut an, aber ich will das nicht. Ich will auf eigene Rechnung arbeiten. Ich will mein Leben, mein Projekt, mein Ding machen. Gell? Und wenn es dir so geht, dann bist du in guter Gesellschaft. Der eine Sohn, der sagt ja genau das. Ich will aber nicht. Ich will nicht im Weinberg des Herrn arbeiten. Und das ist ja ein total verständliches Anliegen. Gell? Weil der Preis ist hoch. Der Preis ist hoch. Der Preis ist hoch, hier im Weinberg des Herrn arbeiten. Vom Selbstständigen, der einen eigenen Weinberg hat, hin zu einem Arbeiter im Weinberg des Herrn. Das macht einen Unterschied. Das macht einen Riesenunterschied. Es ist schon verständlich, dass der sagt, ich will das nicht. Warum sollte ich das wollen? Aber vielleicht ist es auch so, und das sehen wir ja auch in dieser Geschichte, manchmal muss man etwas tun, um zu merken, das, was ich da gerade tue, ist eigentlich das, was ich gerade nicht tun will. Eigentlich will ich das schon. Hier ist später, sagt er, heißt er hier, er bereut seine Antwort. Er bereut, es tut ihm leid. Es tut ihm leid, dass er Nein gesagt hat. Und dann kehrt er doch um. Manchmal muss ich einen Salat bestellen, um zu wissen, dass mir ein Schnitzel lieber wäre. Und in der Regel weiß ich schon, wenn die Bedienung mit der Bestellung wegläuft, dann weiß ich schon, nein, ich habe das Falsche bestellt. Aber ich muss, glaube ich, immer wieder über diese Grenze gehen, um zu wissen, was ich wirklich will. Manchmal muss ich Mercedes fahren, um zu wissen, dass Opel eindeutig das coolere Auto ist. Das muss man halt manchmal machen. Oder als junger Mensch aus einer christlichen Familie, ich glaube, da musste, also ich musste, weiß nicht, aber ich habe es getan und das hat mir geholfen, musste ich mich aus diesem Umfeld entfernen, um zu merken, ja doch, das ist genau das, was ich auch will. Das ist genau das, was ich auch will. Manchmal hilft ein Nein, um zu wissen, dass ich eigentlich Ja sagen will. Und mir scheint, das passiert genau hier. Der Sohn bereut, kehrt um, könnte man sagen, und sagt, nein, ich habe Nein gesagt, aber ich ändere jetzt meine Meinung. Jeder hat, und das finde ich wunderbar, das Recht zu sagen, nein, ich will das nicht. Ich will nicht in diesem Weinberg arbeiten. Gott kommentiert es nicht, der redet den nicht nieder, der Vater, der respektiert es. Jeder darf entscheiden, will ich das oder will ich es nicht. Aber jeder hat auch dann die Freiheit, seine Meinung zu ändern. Das ist das Evangelium der späten Umkehr, das Evangelium der Meinungsänderung. Jeder darf sagen, doch, eigentlich will ich es doch. Eigentlich will ich es doch. Es ist nie zu spät, umzukehren. Es ist nie zu spät, ein neues Leben zu beginnen. Es ist nie zu spät, in den Weinberg des Herrn einzusteigen. Gell, wäre ich jetzt dieser Vater, da wäre das anders. Da gibt es eine Ansage. Komm und arbeite in meinem Weinberg. Da gibt es vielleicht nur mal eine. Und wer dann nicht spurt, dann wird der Weinberg abgeschlossen und dann sagt man, du, das reicht, ich habe es dir klar gesagt, du hast gewusst, du hast dich entschieden, du bist übrigens auch enterbt, vorbei. Gell? So wäre es wahrscheinlich bei mir. Bei Gott ist es total anders. Es ist jeder willkommen, jederzeit umzukehren und mitzuarbeiten. Das finde ich der Hammer. Was für eine Größe. Und dann haben wir ja dieses andere Gleichnis, gell? Da schafft ja einer schafft eine Stunde im Weinberg, der andere acht, der andere, der kommt halt gerade noch, macht gerade noch schnell Pause mit, ist ja auch wichtig. Und dann, zack, Feierabend und alle bekommen den gleichen Lohn. Das kommt nicht darauf an, dass man da möglichst früh einsteigt. Natürlich tut man sich selber einen Gefallen, wenn man da möglichst früh einsteigt. Aber am Ende zählt es nicht. Es zählt nicht, wann man einsteigt. Es zählt nur, dass man einsteigt, dass man wirklich einsteigt. Und zwar nicht nur hier, sondern mit Taten. Und so ist Gott. Jeder hat die Freiheit, Nein zu sagen. Und jeder hat die Freiheit, dieses Nein zu Gott auch wieder zu revidieren. Das Evangelium der Meinungsänderung. Später sagt Jesus, nach diesem Gleichnis sagt er Folgendes, im Vers 31, er sagt, und ich versichere euch, und damit hat er diese Pharisäer, diese religiösen Führer im Blick, die Zolleinnehmer und die Huren, die kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Zolleinnehmer und Huren. Die Zolleinnehmer hier, das sind die Leute, die andere abzocken, die Huren, das sind die, die Geld für Sex verkaufen. Zolleinnehmer und Huren, das steht hier, das steht in diesem Zusammenhang für Menschen, die zu Gott sagen, nein. Nein, ich will nicht so leben, wie du das willst. Ich will das nicht. Die sagen mit ihrem ganzen Leben, nein, Gott, ich will das nicht. Aber diese, sagt Jesus, die kehren um. Die sind umgekehrt. Und derjenige, der umgekehrt ist, ja genau derjenige, der die Geschichte hier aufgeschrieben hat. Ich glaube, es war wichtig für ihn, das auch aufzuschreiben. Die sind umgekehrt und Jesus sagt, die sind willkommen. Die kommen eher ins Reich Gottes. Die kommen eher in diese neue Welt. Die kommen eher in den Weinberg als ihr. Selbst diejenigen, die ein lautes Nein zu Gott gesagt haben, finden bei ihm nachher Aufnahme. So, jetzt hat der Vater ja noch einen anderen Sohn. Das ist der selbstverständlich Sohn. Also, komm, geh und arbeite heute im Weinberg. Und dann sagt er, ah, das ist ja wunderbar, das wünscht man sich ja. Selbstverständlich, Vater, selbstverständlich. Autostreckig sollte geputzt werden. Selbstverständlich, Vater. Oh, Tisch ist nicht abgeräumt, sollte abgeräumt werden. Selbstverständlich, Vater. Hundehaufen im Garten sollten noch aufgenommen werden. Ja, selbstverständlich, Vater, ist doch klar. Eigentlich ein traumhafter Sohn. Und dann lesen wir, aber dann ging er doch nicht. Der tut es einfach nicht. Ich weiß nicht, hat das gemeint, hat das wirklich gemeint, hat er wirklich gedacht, er will es tun und hat es dann nicht geschafft oder hat er von vornherein gelogen? Wissen wir nicht, sagt uns Jesus auch nicht. Aber Jesus hat hier genau die Menschen im Blick, die sagen, ja, ich bin doch, ich gehöre doch zu Gott, ich bin sein Kind, ist doch ganz klar, selbstverständlich, Vater, ich gehöre dazu, das ist doch ganz klar. Aber ihr Leben spricht eine andere Sprache, in ihrem Leben arbeiten sie komplett auf eigene Rechnung. Da geht es nur um mich, da geht es nur um das, was ich will und das, was ich brauche. Diese Menschen hat Jesus hier im Blick und sagt ihnen damit ganz klar, redet nicht nur fromm am Sonntag oder am Sabbat, sondern handelt auch fromm unter der Woche. Dann die Frage, wer von den beiden hat getan, was der Vater wollte? Der Erste, antworteten sie, es ist ja auch klar, was soll man da noch sagen? Am Ende zählt bei Jesus nicht das selbstverständlich Vater, das zählt am Ende nicht, sondern die Taten zählen. Am Ende zählen die Taten. Wer den Willen des Vaters getan hat, und das ist in diesem Fall der Erste, auch wenn er spät getan hat, auch wenn er später umgekehrt ist. Aber am Ende zählt es, dass er umgekehrt ist und dass er sich in den Weinberg des Herrn begeben hat. Und das passt übrigens zu dem, was Jesus sonst auch gelehrt hat. An verschiedenen Stellen hat er das gelehrt. Ich nehme jetzt mal eins raus hier, Ende Bergpredigt. Dort sagt Jesus, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Das ist im Grunde eigentlich genau das. Und man sieht, Jesus war da durchgehend. Seine Lehre war da stringent. Von vorne bis hinten war ganz klar. Es kommt nicht nur auf das Bekenntnis drauf an, sondern nachher auf das Tun. Für den Vater und meine Mitmenschen wirklich auch arbeiten. Auf das kommt es am Ende an. Jetzt weiß ich, dass es sehr herausfordernd ist. Und ausgerechnet am Dienstag feiern wir ja 500 Jahre Reformation. Sola fide, sola gratia, sola Christus und was haben wir noch? Sola scriptura. Also wo Luther ja wieder wie neu entdeckt hat, allein der Glaube macht's. Allein der Glaube führt dazu. Das Vertrauen in Jesus Christus, in die Gnade führt dazu, dass ich in dieses Himmelreich komme. Und jetzt sagt ja Jesus hier, nicht Herr, Herr sagen, sondern tun. Wie passt denn das zusammen? Wie bringen wir denn das jetzt zusammen? Ausgerechnet jetzt gerade zur Reformationszeit. Nun, ich glaube, das eine ist, dass wir hier nicht versuchen sollten, Dinge da immer zu harmonisieren. Man sollte nicht nur einen Punkt nehmen, um alles zu verstehen. Ich glaube, damit tun wir Jesus Unrecht. Wir können jetzt nicht sagen, ja, Jesus hat das gar nicht so gemeint, was er da gesagt hat. Also das wäre ja schon ein bisschen hart. Sondern sagen, ja, der Luther hat recht, aber Jesus nicht. Also da bleibt eine gewisse Spannung. Und ich glaube, Spannungen, haben wir ja am Samstag schon gelernt, Ethiker Rühmlang, Spannungen muss man aushalten, da kommt man nicht drum rum. Aber was natürlich auch ganz klar ist, und da war Jesus auch sehr eindeutig, und da ist auch Paulus eindeutig, und zum Beispiel Jakobus, ein anderer Apostel, echter Glaube, echte Frömmigkeit, echtes Gottvertrauen, das trägt immer Früchte. Das trägt immer Früchte. Und wenn es keine Früchte trägt, dann ist es auch kein Glaube, dann ist es auch keine Frömmigkeit. Dann ist es, so sagt Jakobus, tot, wertlos. Also ein Leben verändert sich. Wer Gott vertraut, wer mit Gott lebt, dessen Leben wird Früchte bringen. Und wenn es das nicht tut, dann ist da kein Glaube. Von dem her kann man das sehr wohl zusammenbringen, zu sagen, ja, ich vertraue auf Gott, ich arbeite hier in diesem Weinberg und am Ende zählt eben die Arbeit im Weinberg des Herrn. Taten der Nächstenliebe, Taten der Gottesliebe sind immer die Folge des Glaubens und des Vertrauens in Gott. So, was machen wir jetzt mit diesem Gleichnis? Ich binde den Sack zu. Erstens, sagen gleich tun. Sagen und tun gehört zusammen. Das habe ich ja eingangs schon erwähnt. Ich habe hier diesen zweiten Sohn auch in mir. Der ist der Geist ist willig, das Mundwerk lose, das Fleisch schwach. So, den trage ich auch in mir, anteilig. Einer, der viel verspricht und wenig hält. Dem will ich sagen, sei sparsam mit deinen Worten und deinen Versprechen und großzügig mit deinen Taten für Gott und den Mitmenschen. Ich will nicht nur dafür bekannt sein, dass ich christlich rede, fromm rede, sondern auch fromm tue. Und ich fände es super, wenn unsere Kirche, die Kirche Lindenwiese, nicht nur dafür bekannt ist, dass man fromm redet, sondern dass man entsprechend auch lebt und handelt. Ich will aber jetzt, versteht mich nicht falsch, und ich glaube, wir würden Jesus auch Unrecht tun, wenn wir sagen, ich sage jetzt zu keinem mehr, ich bete für dich, zum Beispiel in meinem Beispiel. Also ich habe gerade diese Woche wieder jemanden, der einen Schicksalsschlag erlitten hat, ein SMS geschrieben, wo ich geschrieben habe, ich bete für dich. Aber das habe ich dann auch getan. Ich habe es tatsächlich getan. Ich glaube, das ist der Punkt. Das, was wir sagen, auch tun. Man könnte sich aus der Affäre ziehen, indem man sagt, ich sage einfach nichts mehr. Dann bin ich aus dem Schneider. Ich bekenne nichts mehr, ich singe nichts mehr mit, ich sitze ganz ruhig ins Eck. Dann kann man mir da keinen Strick draus sehen, was ich unter der Woche mache. Nein, nein, nein. Wir bekennen unseren Glauben und wir stehen zu dem und wir dürfen das auch sagen. Aber dann folgen auch die Taten. Zweitens, Lebensumkehr. Mein Sohn, meine Tochter, fordert uns der himmlische Vater auf, arbeite heute im Weinberg. Und diese Aufforderung, die gilt für jeden Menschen. Gott hat gerne jeden Menschen bei sich im Weinberg. Auch wir in dieser Geschichte, die Zöllner und die Huren und wer auch immer, jeder ist eingeladen, Teil von diesem Gottesprojekt zu werden, Teil von diesem Weinberg zu werden. Und deshalb geht dieser Ruf an jeden. Gott ruft jeden Menschen in seinen Weinberg. Und die Frage, die muss man sich, glaube ich, das ist wie doppelt. Man muss die sich grundsätzlich stellen und grundsätzlich klären und dann immer wieder neu. Aber es braucht an irgendeiner Stelle die grundsätzliche Klärung, die grundsätzliche Entscheidung eines Lebens. Für wen arbeite ich? Eine grundsätzliche Entscheidung. Arbeite ich auf eigene Rechnung? Lebe ich auf eigene Rechnung? Bin ich Gott in meinem Leben, weil ich das Höchste bin? Oder ist Gott Gott in meinem Leben und er ist das Höchste? Arbeite ich für ihn in seinem Weinberg? Wie richte ich mein Leben aus? Und ich glaube, jeder Mensch muss diese Entscheidung treffen. Und wenn er keine Entscheidung trifft, dann wird er hier bleiben, weil keine Entscheidung, hier ist unsere sozusagen, hier sind wir natürlicherweise angesiedelt. Und die Einladung Gottes geht an jeden Menschen, trifft die Entscheidung. Ordne dich grundsätzlich diesen Weg ein. Sag ja zur Arbeit im Weinberg des Herrn. Das ist eine Lebensentscheidung, die man treffen muss an irgendeiner Stelle. Oder kann, man muss ja nicht. Der Vater kommt auch mit diesem Ich will aber nicht wunderbar klar. Aber die Einladung wäre, umzukehren. Wirklich umzukehren und zu sagen, okay, ich treffe die Entscheidung, mit meinem Leben und mein Leben ganz auf Gott auszurichten. Und das Schöne ist ja hier, dass es nie zu spät ist. Es ist nie zu spät, diese Entscheidung zu treffen. Es ist nie zu spät, umzukehren. Es ist nie zu spät, in den Weinberg des Herrn einzusteigen und mitzuarbeiten. Es war bei diesem fiesen Zöllner Matthäus nicht zu spät, oder Zachäus. Bei den Huren, von denen Jesus spricht, sie sind umgekehrt. Bei dem Christenhasser und Verfolger Saulus, der zum Paulus wurde, kann man auch nachlesen, war es nicht zu spät. Selbst dieser Terrorist, der mit Jesus gekreuzigt wurde, der fast mit seinem letzten Atemzug noch die Kehrtwende gemacht hat und sich noch dem Weinberg des Herrn angeschlossen hat. Selbst für den war es nicht zu spät. Die Umkehr ist immer möglich. Die Grundsatzentscheidung zu treffen ist immer möglich, solange man lebt. Immer. Aber irgendwann ist es halt wichtig, diese Entscheidung auch zu treffen. Und wer sagt, ja, ich muss das. Das ist dran für mich heute, da ein Zeichen zu setzen. Den lade ich nachher ein zu mir oder zu Martina nach vorne zu kommen. Wir sitzen in der ersten Reihe. Während der Lobpreiszeit, das darf man ruhig auch sehen, das ist überhaupt nicht schlimm. Wenn es denn so eine Entscheidung ist, dann darf die auch öffentlich sein und dann werden wir für dich beten. Drittens, es gibt aber auch noch die Umkehr heute oder heute Mittag. Die tägliche Umkehr. Gott ruft jeden seiner Söhne und Töchter zur Mitarbeit im Weinberg des Herrn heute. Heute. Jemand hat mir diese Woche gesagt, das wichtigste Wort im geistlichen Leben ist das Wort heute oder jetzt. Und vielleicht, gell, so in so einer Predigt gibt es ja immer wieder Phasen, wo es ein bisschen langweilig ist. Das sehe ich ja. Wo man nicht so konzentriert ist. Das ist total in Ordnung, damit komme ich gut klar. Und vielleicht habt ihr gerade in so einer Phase überlegt, oh, heute Mittag, Sonntagmittag, was könnte ich da noch machen? Wenn ich jetzt nachher daheim bin, habe ich so ein, das wäre ja wunderbar. Vielleicht habt ihr schon überlegt, so auf eigene Rechnung schaffe heute Mittag in meinem Weinberg, was mache ich da in meinem netten Weinbergle heute Mittag? Vielleicht habt ihr das aber auch nicht überlegt. Die Aufforderung von Jesus ist, oder des Vaters arbeite heute Mittag im Weinberg des Herrn. Also entscheide dich heute, mein Sohn oder meine Tochter, nicht auf eigene Rechnung zu arbeiten, nicht Dinge zu tun, die mir gefallen, die für mich gut sind, sondern heute für meinen Vater und für meine Mitmenschen da zu sein. In Wort und in Taten. Und das kann Verschiedenes heißen. Das kann heißen, dass man die Spülmaschine ausräumt am Sonntag. Und zwar die Männer, nicht die Frauen. Wenn ihr so ein klassisches Modell habt, natürlich sonst andersrum. Wenn einen Spaziergang machen mit der Oma zum Beispiel. Dann nicht, das geht jetzt nicht um mich. Ich schenke mich her. Ich schenke mich her für Gott. Oder einen Gebetsspaziergang machen. Ein Kompliment machen. Jemand zuhören. Kann aber auch was Größeres sein. Sagen, da ist jemand, mit dem wollte ich schon lange mal, dem wollte ich das Evangelium sagen. Dann kann man auch das machen. Aber heute Mittag nicht. Das wäre die Einladung und die Aufforderung des Vaters. Heute Mittag nicht auf eigene Rechnung zu schaffen. Heute im Weinberg des Herrn zu arbeiten. Denn wer seinen Sonntagnachmittag retten will, sagt Jesus, der wird ihn verlieren. Aber wer seinen Sonntagnachmittag um meinetwillen verliert, der wird ihn gewinnen. Bist du bereit? Bist du bereit dazu, dein Leben loszulassen, deinen Weinberg zu verlassen und heute Mittag im Weinberg des Herrn zu arbeiten? Und wer ganz mutig sein will, wir haben hier so, die Martina hat so schöne Herzchen hier gemacht, der kann sich da was draufschreiben, was er sagt, das will ich heute Mittag im Weinberg des Herrn tun und es dann in diesen Weinberg hier reinlegen. Dann hat er es bekannt, gell? Dann hat er gesagt, selbstverständlich Vater, ich mach's. Und dann geht er heim und dann kommt die Umsetzung. Gott segne euch.